So, es geht weiter mit dem Wort Gottes und mit dem einen Wort, was vorhin auch schon ein paar Mal aufgetaucht ist. Ich lese Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Das steht im Originaltext, in der Gemeinde der Gerechten. Überlegt euch das mal. Wir sind die Gemeinde der Gerechten. Da geht Dominik vielleicht gleich auch noch weiter drauf ein. Also Menschen, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Amen. Ich bete noch für Dominik. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du zu Dominik gesprochen hast in seiner Vorbereitung. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt durch Dominik hindurch sprichst zu uns. Gib ihm die richtigen Worte in seinen Mund. Worte des Lebens, Worte der Auferbauung, des Trostes. Worte des Glücks. Und hilf uns, dass unsere Ohren und unsere Herzen geöffnet sind für dein Wort. Amen.
Ja, Harry hat es gesagt, es geht um Wachstum. Woran denkt ihr bei Wachstum? Harry hat aus dem Fenster geguckt, sieht natürlich die grünen Blätter an den Bäumen. Und ich weiß nicht, ob ihr an Gott denkt bei Wachstum, was soll das sein? Wie kann das mit Gott zu tun haben, Wachstum? Und ich würde es einfach mal so formulieren, dass so oft wir auch darüber reden, vielleicht hier in dieser Gemeinde oder immer wieder in dem christlichen Bereich, das ist eine Beziehung zu Gott und es geht um, ne, Gott zu kennen und dass er uns kennt, es geht um Intimität mit Gott, ist es trotzdem, es bleibt immer eine Herausforderung, von Wachstum in Bezug auf Gott zu reden. Was heißt das denn? Dass das Vertrauen zu Gott wächst oder Liebe zu ihm wächst. Was heißt das denn konkret? Also das ist wie eine organische Verbindung zwischen Wurzel und Blatt, ja, so weit auseinander und doch so eng zusammen, dass so eine organische Verbindung zwischen Gott und uns bestehen soll. So eine Beziehung wirklich, so was Inniges, was Verbundenes. Und Psalm 1 malt eben dieses Bild von einem Baum, malt uns dieses Bild vor Augen mit Wurzeln, damit er eben, wie Harry gesagt hat, die Nährstoffe bekommt und wachsen kann und gesund wächst und es Früchte gibt und er schön Schatten gibt und schön anzusehen ist. Ich habe auch hier so ein Bild von so einem Baum mitgebracht, ja, also sogar zwei. Also ist einfach was Lebendiges, was Kraftvolles, wenn das so funktioniert, mit den Nährstoffen, mit dem Boden, mit dem Wasser, mit den Wurzeln und da was Tolles wächst. Und was braucht jetzt ein Mensch, damit Glauben überhaupt entsteht oder auch wächst? Und wir fangen heute damit an, mit dem allerersten, der Mensch braucht die Ansprache Gottes, also dass Gott sich zeigt, dass Gott sagt, hallo, hier bin ich, ja, dass er sich offenbart, nennen wir ganz gerne, Offenbarung Gottes, dass er redet, dass er nicht schweigt und eben in Form seines Wortes, was aufgeschrieben ist, der Bibel, dass wir das brauchen, damit Wachstum passieren kann, dass das zu den Wurzeln gehört. Und ich weiß, dass es für viele Menschen heute schwierig ist, über die Bibel überhaupt so zu reden, als was Elementares, so Dinge, die Harry jetzt am Anfang zitiert hat, gesagt hat, dass das echt Herausforderung ist, oder? In unserer Gesellschaft, aber auch für uns, also wenn wir hier in der Kirche sitzen, im Gottesdienst, in der Gemeinde, es ist auch herausfordernd. Das ist nicht einfach so, dass man sagt, ja, das ist alles so, sondern das ist eine Auseinandersetzung, die Bibel als sowas Zentrales, Unverzichtbares, Grundlegendes zu sehen und sagen, so ist das. Es ist die Wahrheit, es ist das, was jeder braucht, um Gott zu kennen. Es ist die Ansprache Gottes, ja, weil sie doch mitunter auch mal befremdliche Aussagen trifft. Oder wann habt ihr das letzte Mal das Buch der Offenbarung gelesen oder die Propheten, einmal Jesaja durchgelesen? Oder, also es ist wirklich auch ein herausforderndes Buch. Und dann kommen ja auch immer diese Dinge, die Bibel wurde doch natürlich auch in ganz anderen Sprachen geschrieben, die sprechen wir heute gar nicht mehr. Es ist so eine andere Kultur, so weit weg. Und diese äußerliche Distanz der Bibel wird oft auch eine innerliche Distanz, dass man denkt, so, was hat das überhaupt noch für eine Relevanz? Ich weiß nicht, ob es euch persönlich so geht. Vielleicht seht ihr es ganz anders, vielleicht seht ihr es genauso. Vielleicht sagt ihr, die Bibel ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und was kann das für eine Relevanz haben, die in der Zeit entstanden ist, ja, wo wirklich alles noch ganz anders war und also die Leute anders getickt haben und wir heute ja, mit künstlicher Intelligenz und Satelliten ins All schießen leben. Also wie soll das zusammenkommen, so diese antike, alte Schrift und unser Leben heute? Wie soll das überhaupt eine Relevanz haben? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt dann immer wieder so Christen, gutmeinende Christen, die so sehr stark für die Bibel kämpfen. Und sag ich mal, einem das so richtig um die Ohren hauen und sagen, das ist die Wahrheit und du musst es glauben, friss oder stirb. Und ich glaube, das ist nicht so unbedingt der Weg, sondern dass die Bibel für sich selbst spricht. Dass sie sich selbst, sie steht für sich selbst und verteidigt sich selbst. Und wenn wir sie ernsthaft lesen, sehen wir das. Ein Beispiel, wenn wir heute diesen Text anschauen. Einige werden den Text lesen und sagen, das ist meine Sehnsucht, so zu werden wie dieser Baum, so herrlich. So. Und Gottes Wort ist so gut und es ist genau das, was ich möchte. Und andere, oder vielleicht auch einige von euch haben beides in sich, erschrecken, wenn sie den Text lesen und sagen, Gericht. Ist das nicht ein bisschen intolerant zu sagen, da sind zwei Wege und der eine führt zum Leben und der andere Spreu, Verderben, Tod, vorbei, Sinnlosigkeit. Also was ist das denn? Daran kann man sich doch ordentlich reiben, oder? Und das ist die Bibel. Du kannst die Bibel nicht nehmen und sie einfach lesen wie so ein Groschenroman und sagen, ja, ist nett, schön. Sondern entweder du findest in ihr was Tiefes, Erfüllendes, Kraftvolles, Horizont erweiterndes, Sprengendes, das dir die Augen aufreißt, oder sie regt dich auf, sie ärgert dich, sie fordert dich heraus. Nicht jetzt jede einzelne Stelle, aber wenn du mal so anfängst zu lesen, macht sie was mit dir. Das sagen mir auch Leute, die nicht Christen sind, die nicht an Gott glauben, die Bibel spricht, die ist lebendig, da kann man wirklich in ein Gespräch gehen, in eine Auseinandersetzung gehen. Und noch ein Beispiel, wie die Bibel für sich selbst steht, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, durch verschiedene Kulturen und Zeiten hindurch. Als die Bibel verfasst wurde, in der alten Zeit, so in der Antike oder auch im alten Vorderen Orient, da war es eine Kultur, eine Schamkultur, eine Kultur von Ehre. Da war das eine Schande, deine Ehre nicht zu verteidigen. Da war Vergebung nicht gang und gäbe und das Ideal, was alle leben wollten. Da war Feindesliebe, von der Jesus dann spricht, nicht unbedingt das große Ideal, wo alle hin wollten und sagen, das ist was Gutes, ja, sondern es war unverständlich. Es war das Normale, was das Alte Testament eben auch sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nichts ganz Böses, das klingt ja für uns manchmal wie so brachial, sondern das Gesetz der Wiedergutmachung, des Ausgleiches. Es passiert was Schlimmes, das muss ausgeglichen werden, so wie bei uns Versicherung, ja. So, und das war normal. Also nicht, ich vergebe dem anderen jetzt einfach, sondern nee, da muss ein Ausgleich passieren. Es braucht Gerechtigkeit und meine Ehre muss wiederhergestellt werden. Also in dieser Zeit war Vergebung, Nächstenliebe, Feindesliebe nicht gang und gäbe und das große Ideal, sondern eine Riesenherausforderung für die Menschen. So wie heute in vielen Gesellschaften auch noch, wenn wir mal die westliche Welt verlassen. Aber jetzt gucken wir in unsere Zeit und sehen, voilà, Nächstenliebe, Feindesliebe, Vergebung wird hochgehalten. Ist das Zufall, dass das im Westen so ist, in der abendländischen Kultur, wo die Bibel eine große Prägung hatte? Auf jeden Fall ist das das, was Leute sagen, das ist ein Ideal, das ist was Gutes. Was Wissenschaftler sagen, Vergebung ist gut. Was Therapeuten sagen, du brauchst das, es ist befreiend. Also es ist heute eine Zeit, wo diese Aussagen der Bibel wunderbar anerkannt sind und hochgehoben werden und diese Kultur das umarmt und liebt, in der wir leben. Aber diese Sache von Ausgleich und dass es da ein Gericht geben muss, auch gerade in Bezug zu Gott, dass es eine Gerechtigkeit geben muss, das eckt doch irgendwie an, oder? Benjamin hat neulich darüber gepredigt und ich war sehr dankbar, dass er es gemacht hat, weil es echt schwer ist, ne? Und dass er das als Jurist und Richter, Anwalt selbst so erklären konnte mit dem Thema Gerechtigkeit, Gericht. Aber es eckt doch heute unheimlich an, weil, und das ist der Punkt, lange Hinführung, die Bibel ist nicht einfach nur geschrieben von Leuten aus einer bestimmten Kultur für eine bestimmte Zeit, sondern sie ist wirklich, sie eckt in jeder Zeit, in jeder Kultur an, weil sie Wahrheit ist, weil sie lebendig ist, weil sie Gottes Wort ist, weil sie wirklich in jede Zeit reinspricht und rüttelt und herausfordert und uns letztlich aufwecken will für Gottes Realität, für seine Gegenwart, für seine Sicht, dass er uns anspricht durch sein Wort. Und dafür will ich mit euch drei Punkte anschauen. Die sind heute ein bisschen kürzer, weil ich natürlich eine längere Einleitung gemacht habe. Aber welchen Stellenwert hat Gottes Wort? Wie kannst du es lesen? Wie lernst du es lieben? Und ich möchte jetzt nochmal beten für die Betrachtung des Textes. Ja, Herr, danke für dein Wort und bitte lass es uns doch lebendig werden, dass es nicht einfach nur ein Gegenstand ist, den wir anschauen und Informationen, die irgendwo ankommen, sondern dass wir merken, du redest, du bist hier, du bist lebendig. Amen. Also wir haben Psalm 1 gehört, es ist Weisheitsliteratur. Interessant, das Buch der Psalmen ist eine Sammlung von Liedern, von Gesprächen mit Gott in unterschiedlichsten Lebenssituationen, Emotionslagen, eine Sammlung von 150 wie ein Liederbuch in der Bibel, Gebetsliederbuch. Und es beginnt mit Weisheit. Wie gelingt das Leben? Was ist ein glückliches Leben? Also die Frage nach Weisheit und warum ist das so? Und da kann man tief einsteigen, aber so zum Einstieg würde ich sagen, ist, dass die Verbindung von Gebet und dem Wort Gottes ist einfach sehr eng. Und wenn ihr beten wollt und beten lernen wollt und euch die Psalmen anguckt, ist das auf der Grundlage von Gottes Wort, so wie Psalm 1 sagt, mit Gottes Wort, und ihr werdet es in dem Psalm finden, Aussagen von Gott, Versprechen von Gott und Reaktion auf Gottes Wort, Antworten. Also es ist ein Gespräch mit Gott. Beten ist ein Gespräch mit Gott. Und Psalm 1 ist sozusagen wie so eine Hinführung zum Gespräch mit Gott, dass es auf der Grundlage davon ist, was er sagt, wer er ist, was er von sich offenbart. Und dann fragt eben dieser Psalm 1, der Schreiber, der Beter vom Psalm 1, hätte ich auch mal gerne ins Lied gehört, wie das so klingt. Ja, wie gelingt das Leben? Wie sieht ein gutes und glückliches, erfülltes Leben aus? Und er beginnt negativ. Und das ist ja ein probates Mittel, wenn ihr was betonen wollt, das Positive, stellt ihr das Negative gegenüber, damit das noch mehr leuchtet, ja, das, was ihr sagen wollt. Und er sagt drei negative Sachen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang hat mit den Spöttern oder keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Und dann kommt eben diese Positivaussage, was er eigentlich sagen will oder was er betonen will durch die Negativaussagen. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und dann folgt dieses Bild von diesem Baum. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und es ist wichtig, weil dieser Text ursprünglich in eine bestimmte Situation, Zeit geschrieben ist, sich das immer anzugucken. An wen ist es geschrieben? Zuerst an das Volk Gottes, das Volk Israel. Wir haben genau verstanden, was damit gemeint ist. Und dass der Zusammenhang, warum das Gesetz Gottes so grundlegend wichtig ist und sich danach zu sehnen, alles danach auszurichten, dein ganzes Leben, das immer gegenwärtig vor Augen zu haben, hier vor der Stirn zu haben, überall präsent zu haben, weil das ist sozusagen die Grundlage für das Volk Gottes. Ja? Als Gott Abraham berufen hat, hat er ihm ein Versprechen gegeben. Und das Volk Gottes lebt, also Abraham und all seine Nachfahren, auf Grundlage von einem Versprechen von Gott, was Gott gesagt hat, darauf zu vertrauen. Und genauso ging das weiter, weil also der Bund mit Abraham, dann kam der Bund mit Mose, wieder ein Versprechen zwischen Gott und seinem Volk. Und zwar auf der Grundlage von dem Gesetz, ja, was Gott gegeben hat, die Gebote. So lebt ihr, wenn ihr mein Volk seid, lebt ihr das aus. So sieht es aus, mein Volk zu sein. Wenn ihr mich liebt, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr meinem Versprechen vertraut, so lebt ihr das aus. Und das war dann ganz klar, es gab einen Bund, ja, zwischen dem Volk Gottes und Gott am Berg Sinai über Mose, dem Mittler. Und es war klar, wer diesen Bund hält, da gibt es Segen. Also wenn das Volk diesen Bund hält und Gott vertraut und auch umkehrt, wenn da Dinge schieflaufen. Also es gab dafür ja die Opfer, Umkehren, Vergebung. Also wer auf Gott vertraut und diesen Bund hält, das ist Segen, das ist Leben. Das ist mehr davon zu zeigen, von Gottes Schönheit in dieser Welt, sein Licht strahlen zu lassen, gelingendes Leben, ja, auf Gott hinzuweisen mit allem, was man ist. Aber wenn das Volk diesen Bund bricht und mit Füßen tritt, es war ganz klar, das bedeutet Tod, das bedeutet Zerfall, das bedeutet Gericht, das bedeutet, das ist ein Fluch, das ist Zerstörung, das ist Leere, das ist Auseinanderfallen. Also das Volk Gottes, die Israeliten, wenn sie diesen Psalm gelesen haben, wussten sie sofort, na klar, wir haben diesen Bund mit Gott und ihn zu halten und das Gesetz zu kennen und zu folgen, ist Segen und es zu brechen, das ist Zerstörung, da fallen wir als Volk und unser Leben zerfällt und es bedeutet Gericht. Also für die war das überhaupt nicht irgendwie überraschend, sondern es war der Boden war dafür bereitet. Deswegen waren sie nicht überrascht, Verse 4 bis 6 zu lesen, wie vielleicht ein oder andere von uns so ein bisschen aufhorcht, wenn ihr das lest. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Da ist das Wort, was Harry wichtig war. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und das klingt schon irgendwie hart, oder? Das klingt schon herausfordernd. Als Israel nach der Befreiung aus Ägypten durch die Wüste wanderte, versorgte Gott sein Volk jeden Tag mit Manna, also dieses Brot, also diese Körner, die vom Himmel gefallen sind, damit sie daraus Brot machen konnten. Jeden Tag. Gott sprach und sie konnten leben. Und Jesus greift das auch, diese Abhängigkeit von Gottes, direktes Reden Gottes bezieht sich darauf. Jesus zitiert das im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also Jesus greift das aus und sagt, das nicht nur das Volk Gottes irgendwie allgemein, sondern der Mensch, jeder ist abhängig davon, dass Gott redet. Und wenn es nicht tut, zerfallen wir. Weil Gottes Reden die Grundlage für unser Leben ist. Und das ist, was Psalm 1 auch aufgreift, was er bedeutet, nicht nur für damals, für das Volk Gottes, für Israel, sondern für uns alle. Ja, wenn ein Baum kein Wasser bekommt, nicht die Nährstoffe bekommt, stirbt er. Und das ist, was wir hier sehen, dieses Bild. Wenn ein Mensch Gottes Reden nicht mehr bekommt, zerfällt er. Dann zerfällt er zu Staub, dann vertrocknet er, dann stirbt er, dann wird er wie Spreu. Und die Frage ist, warum ist das so krass? Warum ist das der entscheidende Punkt, ob Gott redet oder nicht? Was denkt ihr? Warum ist das Entscheidende, Gottes Reden zu hören, zu kennen, sich danach zu sehnen, danach zu leben. Warum ist das so entscheidend? Weil Gottes Reden der Ursprung von allem Leben ist. Es ist am Anfang der Bibel, wenn Gott spricht, entsteht Leben. Gott sagt, es wird Licht und es war Licht. Gott sagt, lasst uns Menschen machen und hier sind wir, aus Staub. Und wenn man uns diesen Lebensarten Gottes und sein Reden entzieht, zerfallen wir. Also da ist eine Abhängigkeit von Gottes Reden, von seinem Wort. Es ist, wir wissen, wir brauchen Sauerstoff für unsere Lungen, ja? Sonst können wir nicht atmen. Und wir brauchen ein Herz, was schlägt, was es dann in den Blutkreislauf transportiert. So viel weiß ich. Jetzt frag nicht weiter. Fragt Peter. Menschen, die sich gut auskennen mit unserem Körper. Aber hinter dem ganzen Biologischen, so das Geheimnis des Lebens, dass es überhaupt da ist, dass es diese Information gab, dass Leben sein soll, das ist Gottes Reden, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Information gesprochen, das was wird, dass wir leben, dass das Leben überhaupt da ist und aufblühen kann und dann auch gelingt. Und deshalb ist es, ohne Gottes Wort zu sein, ohne sein Reden zu sein, wie Spreu zu werden, weggeweht zu werden und letztlich verdorren, absterben und Gericht. Zweite Frage, wie kannst du jetzt Gottes Wort lesen? Ja, Psalm 119 ist dafür ein gutes Beispiel. Da kann man ganz schön viel lang drauf rumkauen. Aber ich habe mal zwei Kostproben nochmal, wie Harry auch, rausgesammelt, wie dort jemand Gottes Wort behandelt, also die Haltung. Vers 25, wie zerschlagen liege ich im Staub, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Ich bin in Tränen aufgelöst vor Kummer, richte mich auf durch dein Wort. Also ihr werdet da ganz vieles so, diese tiefe Sehnsucht, dieses Gottes Wort, das werdet ihr sehen. Und das Problem ist, dass wir die Bibel oft sehr anders lesen. Also wenn ihr die Bibel aufmacht und sagt, wie werde ich jetzt ein besserer Mensch, dann werdet ihr da gute Dinge finden, sagen, oh, das sind gute moralische Dinge, aber ihr werdet nicht das erleben, was da gebetet wird. Ihr werdet es nicht als euer Lebenselixier haben. Ja? Ihr werdet versuchen, an euch rumzuschrauben, besser zu werden und euch zu optimieren. Oder wenn du die Bibel als Inspiration vielleicht liest, so um ein bisschen Ermutigung für dein Leben hier zu bekommen. So wie es auf so einem Kalender mit Blumen und Bergen und dann immer mal so einen schönen Spruch von der Bibel. So ein bisschen Inspiration. Das ist nett, das ist schön, das baut mal kurz auf, aber dann ist es nicht dein Leben. Es ist nicht deine Nahrung, von der du lebst. Nicht dein Manna, nicht, also was vom Himmel kommt und nicht deine Wurzeln, wo deine Wurzeln wirklich das bekommen, was sie brauchen. Der Beter von Psalm 63, der hat diese Haltung gegenüber Gott. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Da ist nochmal dieses Bild. Diese Haltung hat Gottes Wort verdient, ihn reden zu hören. Und ich glaube, wir werden auch Gott nicht anders kennenlernen. Also wenn wir nicht mit existenziellen, echten Fragen sein Wort lesen, suchend, fragend, ringend. Und deswegen steht da Tag und Nacht, weil, hört mal, was Gott sagt, das können wir nicht einfach mal so in einer Sekunde verstehen und sagen, ja, kann ich anwenden, weiß ich, verstehe ich alles. Sondern das ist was zum Kauen. Das ist wie ein Hund, der auf dem Knochen kaut. Hat mal Eugene Peterson, der Pastor, das Bild gebraucht von diesem hebräischen Wort, was Meditation und Reflexion und Erinnern bedeutet, dass das wie Kauen auf dem Knochen ist, bis du, sag ich mal, bis du sozusagen dieses Aroma bekommst von Gott, diese Aussage wirklich irgendwo reinsickert und du sie verstehst und sie durchbuchstabieren kannst in deinem Leben. Und deswegen, ja, Haltung, das ist Gottes Wort mit einer Dringlichkeit. Ich brauche Antworten von dir, Gott. Ich brauche dich wie ein verdurstender Wasser braucht. Aber das heißt nicht, dass sofort was passiert. Du machst nicht die Bibel auf und sagst, du hörst die Engel singen und jetzt ist die Offenbarung Gottes und ich weiß genau, was ich weiß genau, wer Gott ist und was ich tun soll. Das passiert eben in aller Regel nicht mit einem Schlag, sondern wenn du die Bibel liest und weiterliest und reflektierst und mitnimmst in deine Gedanken, wenn du schlafen gehst, wenn du morgens aufstehst und sie bewegst, Worte, Gottes Wort bewegst, weiter bewegst. Also es ist ein Prozess. Es ist nicht diese eine tolle Erfahrung mit der Bibel und dann hast du alles verstanden, sie weiterzulesen, auch wenn du sie nicht verstehst. Und weiter darauf zu kauen, wie ein Hund auf dem Knochen. Also die Bibel ist kein Selbsthilfebuch, ja, um irgendwie ein paar Tricks zu finden, das Leben ist. Es ist kein Regelbuch, um die besten Menschen zu sein, die herumlaufen und allen sagen, was sie falsch machen. Da sind ganz viele Regeln drin, natürlich. Aber sie weisen uns erstmal auf Gott hin, wie groß und herrlich und heilig und gerecht Gott ist. Und dann können wir darauf kauen und sagen, wie kommt das in unser Leben? Wie werden das unsere Wurzeln, die wirklich Nahrung von Gott bekommen, dass das nicht nur so ein paar aufgesetzte Lebensweisheiten sind, sondern uns transformiert, weil das durch uns durchfließt, durch Gottes Reden in uns reinkommt, durch seinen Geist uns lebendig macht. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, okay, ich verstehe, ich soll das richtig schätzen, Gottes Wort. Ich soll das lieben, so wie der Beter im Psalm 119, der sagt, das ist kostbarer als alles Gold der Welt, es ist süßer als Honig, ja. Aber was, wenn ich das nicht so sehe? Was, wenn ich mit Gottes Wort so nicht in Beziehung stehe und das überhaupt nicht so empfinden kann? Und vielleicht hast du sogar das Gegenteil, die Erfahrung gemacht, du machst Gottes Wort auf und fühlst dich schlecht. Ja? Oh nee, das mache ich auch nicht. Und das kann ich auch nicht. Ach Mist. Und glauben, ich glaube auch nicht genug. Und beten mache ich ja auch nicht genug. Die Psalmen, oh, wie die toll beten können, ich bete so schlecht. Also vielleicht liest du die Bibel und fühlst dich immer schlecht. Kann ja sein. Oder meistens. Und ich kann das nicht so empfinden. Wie kann man das so schön sehen? Wie kann man das so herrlich sehen, Gottes Wort? Und da gibt es ein ganz gutes Prinzip der Reformation. Martin Luther gesagt, guck mal erst auf die hellen Stellen. Guck mal die deutlichen, klaren Aussagen, die leuchtenden, die ganz klaren Stellen. Und wo ist das hellste Licht, das klarste, was die Bibel sagt, das eindeutigste? Die klarste und hellste und eindeutigste Botschaft. Und das führt uns eben zur dritten Frage. Wie lernst du Gottes Wort wirklich zu lieben? Also sich danach zu sehen, mehr davon zu bekommen. Und da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, was für euch ganz hell und klar ist. Aber ein guter Ort ist zum Beispiel das Johannesevangelium. Zu sehen, wie das strahlt. Da steht Johannes 1, Vers 14, und das Wort von Gott ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also da strahlt was. Ja? Das Gottes Reden wird ein Mensch. Gottes Wort wird lebendig, wird Person, sichtbar, angreifbar, erfahrbar. So. Man kann es wirklich anfassen. Und wenn ihr wissen wollt, was Gott sagt und es nicht schätzen könnt, nicht lieben könnt, nicht euch danach sehnt, mehr davon zu bekommen, dann schaut euch zuerst mal an, was er durch Jesus gesagt hat. Seht die Herrlichkeit Gottes darin, die Schönheit, Gnade, Wahrheit, wer Jesus ist. Und es ist nicht so, das ist ein Missverständnis, dass Jesus kam und dann war Gottes Wort komplett unwichtig. Also das Alte Testament und die Paulusbriefe und alles ist egal, weil wir haben ja Jesus als Gottes Wort. Jesus sagt was ganz anderes in Matthäus 5 in seiner Bergpredigt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen. Der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, das ist alles geschehen. Also es ist nicht der Weg zu sagen, ah, Jesus, aber die Bibel, der Rest der Bibel, nur das, was Jesus sagt und was Jesus tut. Nein, das widerspricht Jesus. Aber wenn ihr die Bergpredigt zum Beispiel liest, seht ihr, wie Jesus auf den Berg geht, als der neue Mose, eine neue die Tora im Prinzip, die fünf Bücher Mose erfüllt, und wie er sagt, das ist mit dem Gesetz gemeint. Was die Pharisäer euch beigebracht haben, das ist Selbstgerechtigkeit, das ist versuchen, Gott irgendwie zu managen und in den Griff zu kriegen und mein Leben gut aussehen zu lassen, damit das so ein bisschen so aussieht. Aber es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht wirklich das, was das Gesetz meint. Es ist ohne Liebe. Und Jesus sprengt diese ganzen kleinen geistigen Vorstellungen von Gott und seinem Gesetz und sagt, es ist radikal zu lieben, deine Feinde zu lieben. Es ist, was du in deinen Gedanken schon tust, dass das schon real ist. Es ist so viel mehr, als was ihr gedacht habt. Also Jesus löst es nicht auf, sondern er füllt es. Und ihr fragt euch jetzt, oh, das ist ja noch schlimmer als nur das Alte Testament. Wie kann, noch heftiger, wie kann mir das helfen, Gottes Wort zu lieben und mit Herzblut mich danach zu sehen und meine Wurzeln darin zu finden? Ja, und daran in der Beziehung zu Gott zu wachsen, Tag und Nacht darüber nachzudenken. Und ich glaube, wenn ihr seht, wie es weitergeht, wie Jesus nicht nur predigt, sondern was er tut, wie das lebendige Wort Gottes verstummt, wie es still wird, ja, wie das lebendige Wort Gottes zu Unrecht angeklagt wird und es ist stumm. Auf einmal ist es Stille. Und wie es verspottet wird und gefoltert wird und angespuckt wird und es schweigt. Und wie es in einen Scheinprozess verurteilt wird und er schweigt. Und an ein Kreuz geschlagen wird und Gottes lebendiges Wort schweigt. Warum? Der Prophet Jesaja hat das schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt. Jesaja 53, Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann, als Jesus stirbt an einem Kreuz, das Wort Gottes stirbt, dann sagt er, ich habe Durst. Johannes Evangelium, Johannes Kapitel 19, Vers 28. Und wie soll das gehen? Also er selbst, das Wort Gottes, die Quelle von allem Leben, wo alles entstanden ist, wie alles existiert, wie alles erhalten wird, verdurstet, verdorrt selbst an einem Kreuz, wird abgeschnitten und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also kein Reden mehr. Das Wort Gottes verstummt, es verdurstet, wird spreu. Jesus, das lebendige Wort Gottes, wird streu, Psalm 1, wird gerichtet, wird ausgestoßen aus der Gemeinde der Gerechten. Er wird gekappt von allem Leben, von Gott, von seinem Vater und stirbt. Wie ist das um alles in der Welt möglich? Wie kann das sein? Weil wir Gottes Wort mit Füßen getreten haben und gebrochen haben und gebrochen haben und gebrochen haben, uns nicht ernst nehmen, es verdrehen, es auf uns anpassen und eben nicht so behandeln, wie es behandelt werden soll, weil wir Gott nicht so behandeln, wie es ihm zusteht. Wenn wir Psalm 1 lesen, dann muss ich sagen, bin ich schon mal dem Rat von Gottlosen gefolgt? Oh ja, sehr oft, gestern, heute Morgen. Bin ich denselben Weg gegangen wie jene, die Gott ablehnen? Ja. Saß ich bei den Spöttern? Ja. Ja. Dieser Baum zu werden, ja, dieser Baum, der Frucht bringt, das kann nicht passieren, weil ich so gerecht und gehorsam bin gegenüber Gottes Wort. Das kann dadurch nicht passieren. Und das, was das Neue Testament uns sagt, Jeder hat gesündigt. Jeder hat Gericht verdient. Jeder von uns, der hier sitzt, egal wie gut wir es die Woche gemacht haben, egal wie viele gute Dinge wir gesagt oder getan haben oder wie viele schlechte Dinge. das ist, was wir vor Gottes Angesicht verdient haben, Spreu zu sein, zu vergehen, ein Nichts zu werden. Und ist das nicht absurd? Sartre, Camus, die Existenzialisten, dass alles nichts ist, dass nichts, also dass wir es einfach ertragen müssen, diese Sinnlosigkeit. Sie haben recht, Spreu. Sie haben recht. Wenn Gottes Gericht alles ist, was wir kriegen, haben sie recht. Wenn Jesus Christus nicht das lebendige Wort Gottes wäre, was für uns an unserer Stelle am Kreuz gerichtet wurde und an unserer Stelle Gottes Gesetz erfüllt hat, an unserer Stelle das erfüllt hat, was Gott fordert, durch seinen Tod, durch sein Leben, durch sein vollkommenes Leben und durch seine Auferstehung, damit in uns dieses neue Leben wächst und diese Gehorsam, den Jesus gegenüber Gott hat, diese Freude an Gott und seinem Reden, damit Gottes Geist in uns das bewirkt und wir tatsächlich werden wie dieser Baum, tatsächlich Frucht bringen durch Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, das Gottes Gesetz erfüllt hat, damit wir anfangen, denselben Weg zu gehen und auch so wie er auf Gott hören. Aus Freude, aus Dankbarkeit, aus tiefer Hingabe und Anbetung. Das gucken wir uns die nächsten Wochen noch ein bisschen an, was für Wurzeln dazu noch gehören. Aber Gottes Wort, dass er uns anspricht, das ist die Grundlage, dass wir wissen, was er sagt, dass wir ihn kennen, Wurzeln zu schlagen und zu wachsen zu ihm hin. Also wie kannst du Wachstum durch die Bibel erleben? Du siehst den Stellenwert von Gottes Wort, ja, du umarmst ihn, sagst, es ist absolut Lebensgrundlage, es ist das Lebenselixier und du liest es nicht einfach nur so wie ein Roman oder wie ein Zeitungsartikel, sondern mit einem suchenden Herzen, mit einem durstigen Herzen, mit einem Fragen nach dem, was ist eigentlich Sache mit mir und mit der Welt und wer bist du eigentlich Gott? Mit einem suchenden Herzen und mit Fokus dann auf Jesus, das lebendige, fleischgewordene Wort Gottes, weil da hat er am deutlichsten, am klarsten, am hellsten geredet und von dort aus alles andere auch zu beleuchten, was ihr lest. Damit er dein Herz und deine Liebe gewinnt. Darum geht es, wenn Gott redet. Dass er deine Aufmerksamkeit bekommt und du anfängst, nicht nur nachzudenken, sondern dein Herz sich öffnet ihm gegenüber und weich wird und mehr anfängt zu schlagen wie seins. Und dann wirst du vielleicht beten können und seine Ahnung haben, was es heißt zu beten. Psalm 119, voller Genuss zu sagen, deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Das ist doch herrlich, oder? Wenn man Gottes Wort so schmecken kann, also Gott selbst letztlich in seinem Reden so erfahren kann, sagen kann, das ist süß. Das ist besser als der beste Kuchen von Ingrid. Es ist so süß und schmackhaft und herrlich. Ja. Das kann Gottes Wort für uns sein, das will es für uns sein. Lass uns noch mal beten. Danke, dass du redest, lebendiger Gott, Vater, Sohn, dass du lebendig geworden bist, Jesus, als Gottes Wort, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, um uns ja, Gottes Reden nahe zu bringen, persönlich auch hören zu lassen, dass es in uns was bewegt, dass es in uns vordringt, dass wir es wirklich persönlich auch anwenden können. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du wirklich uns eine tiefe, tiefe Wertschätzung und Freude und Genuss schenkst von deinem Wort. Und diese tiefe Sehnsucht, mehr von dir zu erkennen und zu hören und zu verstehen. Und ja, dass es wirklich unser Leben aufmacht sozusagen, auf Horizont aufreißt für dich immer mehr. Und wir immer mehr dadurch auch verändert werden, durch das, was du sagst und unser Leben dir wirklich komplett vor die Füße legen. Das wollen wir tun, jetzt auch, wenn wir dich anbeten, mit Liedern, mit Texten, wenn wir antworten darauf, was du gesagt hast. Amen.